Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, wenn man sich ein Leben lang, ist es deutlich und laut genug, ja? Wenn man sich ein Leben lang mit Gedichten beschäftigt hat, mit Gedichten in 6 europäischen Sprachen, wenn man sich früh schon daran gewagt hat, das eine oder andere dieser Gedichte zu übersetzen, zu übertragen, nachzudichten, und wenn daraus schließlich so etwas wie ein Beruf geworden ist, dann werden Sie es dem Betreffenden nachsehen, wenn er glaubt, in diesem Umgang Erfahrungen gemacht zu haben, die ihn zu Folgerungen berechtigen, welche über den eigenen engeren Bereich hinaus eine gewisse Bedeutung haben. Die Gefahr, ins Allgemeine zu geraten und dabei das Besondere zu verfehlen, auf das es ankäme, ist groß. Und das erklärt Ihnen den wunderlichen Titel, den ich gewählt habe, Der eine Dichter, das eine Gedicht, der sich jedoch, hoffe ich, anhand der einzelnen Beispiele erhellen wird. Dabei sollen 2 Strophen Paul Celans aus seinem 1963 erschienenen Versband Die Niemandsrose mir einige Stichworte liefern, um an deren Leitfaden mir fortzuhelfen. Was geschah? Der Stein trat aus dem Berge. Wer erwachte? Du und ich. Sprache, Sprache, mit Stern, Nebenerde, ärmer, offen, heimatlich. Wohin ging's, gehen unverklungen, mit dem Stein ging's, mit uns zweien, Herz und Herz, zu schwer befunden, schwerer werden, leichter sein. Was geschah? Der Stein trat aus dem Berge. Etwas, das gefangen war, trat ins Freie und zog seine Bahn. Dem entspricht ein Erwachen 2 Menschen zueinander, des Sprechenden und eines Du, zwischen denen nun Sprache sich ereignet. Sprache als eine zweite Erde, als ein Stern neben dem Stern Erde. Ärmer, das bleibt fürs Erste ein Rätselwort. Ärmer als der durch Sprache nicht zu bewältigende Reichtum der Wirklichkeit, der Welt, der Erde. Doch ich empfinde auch dieses als ein lobendes Wort, ärmer, weil offen, ja, und heimatlich, als wäre dort in der Sprache unsere eigentliche Heimat, als dürften wir Fremdlinge auf Erden dort zu Hause sein. Und wohin führt die Befreiten ihre Bahn? Gehen unverklungen, dahin, wo was einmal erklang, auch jetzt und heute nicht verklungen ist. Sprache, Sprache, das reimt sich, Herz spricht zu Herz, ein schweres Herz zum anderen schweren Herzen. Was hilft? Durch bewusstes, gemeinsames Schwererwerden so etwas wie Leichtigkeit erwerben. Wie es in diesen beiden Strophen selber sich ereignet. Sie reimen, doch die meisten Reime sind unreine Reime und am Ende jeder Strophe gar reimt auf eine schwere, eine leichte, tonlose Silbe. Vielleicht sollten wir darauf gefasst sein, dass das Wichtigste, das, worauf es ankommt, uns nur wie nebenbei leicht hingesagt wird. Sprache, Sprache, damit ist Poesie gemeint, Sprache hoch 2. Sprache, gesprochene Sprache, ist immer schon 2 in einem, Mitteilung und Ausdruck. Deshalb besteht Sprache nicht aus Wörtern, sondern aus größeren Einheiten, die wir einmal Sätze nennen wollen. Und Sprache hoch 2 aus Versen, in denen Klang und Bedeutung eines sind. Oder mehr noch, einander steigern. De la musique avant toute chose, lautet eine bekannte Forderung Verlaines. Sollte damit nur die Forderung nach Wohlklang gemeint sein, und so ist sie vielfach verstanden worden, so verfehlt sie das Wesentliche dem bloß Gefälligen zuliebe. Wir leben mehr und mehr als Überforderte und Abgelenkte in der sogenannten Medienwelt. Eine Nachricht jagt und verjagt die andere, ein Bild das andere. Dabei verkommt auch die Sprache, nicht nur durch Überfremdung, Jargon, Abstraktion, sondern mehr noch durch eine verlotternde Syntax. Geschwätz will als Gespräch gelten und jede Belanglosigkeit, wenn nur mit freundlicher Miene vorgetragen, ist wichtig genug, wiederholt und kommentiert zu werden. Dem ist nicht zu entkommen, wenn man dabei sein und dazugehören will. Dennoch gibt es ein Antidotum, das man sich selbst verordnen kann, das eingenommen unfehlbar hilft und das sich uns förmlich anträgt, das uns in den Ohren liegt. Nimm und lies, hör zu, du bist gemeint, ich komme von weit, ich bin dir nah. Wer spricht? Das Gedicht. Das Gedicht, das wie nichts anderes dieser Welt des Geschwätzes Paroli bietet, indem es seinen Einsatz mit jedem Wort verdoppelt. Und denken Sie einen Augenblick darüber nach, das Gedicht kostet nichts. Oder doch so wenig, dass es kaum ins Gewicht fällt. Der Ärmste kann es sich leisten. Abgeschrieben, auswendig gelernt, ist es unser Besitz, wie kein Gemälde, kein Musikstück. Mehr noch, das Gedicht ist unser Eigentum nicht als besitzbarer Gegenstand, sondern als erfahrbarer Zustand, als Ereignis hic et nunc. Es schlägt uns in seinen Bann, doch es fordert keinen Glauben, es will im Vollzug als gültig empfunden werden. Das Gedicht, welches und von wem, in welcher Sprache, fragen Sie mich nicht, erwarten Sie keine Anweisungen. Jedes beliebige Gedicht, das Ihnen einleuchtet, das Sie verlockt, sich tiefer, genauer einzuhören, sich umzutun unter seinen Geschwistern, seinen Gesellen, gegen die es sich behauptet, die es unversehens übertreffen. Wodurch? Als was? Als Gestalt. Als Ordnung, als jeweils einmalige, überzeugende, einleuchtende Gestalt, als bewegte Ordnung, jedes Mal neu, jedes Mal anders, jedes Mal dieses eine Gedicht, dieses einen Dichters. Das Gedicht, das jeweils eine Gedicht, das ich meine und auf das es mir ankommt, ist nicht der gedruckte Text, nicht das akustisch fixierte Lautgebilde auf dem CD. Es ist das Gedicht in jedem von uns, der es aufgenommen hat, der mit ihm lebt, dem es zu leben hilft. Weniger vielleicht durch gute Ratschläge, als durch eine das Gewohnte verändernde Beleuchtung, durch Reflexe, durch wiederholte Spiegelungen. Die Welt, unser Tageslauf, das Wetter, sie bleiben, wie sie sind. Doch unsere Wahrnehmung gewinnt durch zarte Nebentöne eine veränderte Färbung. Und diese wiederum verändert vielleicht, wenn auch nur um ein weniges, unser Verhalten. Es gab einmal die Gewohnheit, sich kleine Hefte mit Lebensregeln anzulegen, die man unter Umständen zu Rate zog. Sprichwörter, Maximen, Gebete waren Begleiter und Ratgeber. Sollten Gedichte nicht mitredend Ähnliches leisten? Freilich nur schattenhaft, ohne Auftrag, nicht als Werkzeug und Hebel, sondern als hilfreiche und warnende Beleuchtung, Wink eines vorbeistreichenden Flügels. Früher einmal durch Jahrtausende war Poesie etwas Gemeinsames. Gesang und Tanz gehörten aufs Engste zu ihr. Heute, mit der Heraussonderung des Individuums, ist sie Rede eines Einzelnen an Einzelne geworden. Deshalb gibt es auch keinen verbindlichen Kanon mehr, es sei denn, man versteht ihn als Empfehlung eines Einzelnen. Was gilt, was zählt, entscheiden nicht mehr Kunstrichter nach bewährten Regeln, sondern allein das Betroffene, das erweckte Gemüt. Ich glaube, mich solcher Erweckungen im Laufe meines Lebens noch ziemlich genau zu entsinnen. Von Baudelaire einmal abgesehen, was bedeuteten mir als junge Menschen George, Hofmannsthal, Rilke, was Trakl, Heim und Else Lasker Schüler? Und als 1956 Christine Lawans Bettlerschale erschien, muss sich meine Umgebung mit ihren Gedichten nachhaltig geplagt haben. Stärker noch war die Wirkung, die Ende der 20er Jahre Bertolt Brechts Hauspostille und die Drei-Groschen-Oper auf uns ausgeübt hatten. Kein Gedicht, kein Song daraus, die wir nicht so gut wie auswendig kannten. Ich meine sie noch im Ohr zu haben, die Stimme Achtor Kutschers, wie er im Winter 1935 drüben im Auditorium Maximum der Universität vor einer großen Zuhörerschar deutscher und ausländischer Studenten, als ein Manifest der Moderne gleichsam, aus der Hauspostille die Erinnerung an die Marie A. vortrug. Diese drei unvergleichlichen Strophen eines bereits verfemten und flüchtigen Dichters. Erinnerung an die Marie A. An jenem Tag im blauen Mond September, still unter einem jungen Pflaumenbaum, da hielt ich sie, die stille, bleiche Liebe, in meinem Arm wie einen holden Traum. Und über uns im schönen Sommerhimmel war eine Wolke, die ich lange sah. Sie war sehr weiß und ungeheuer oben, und als ich aufsah, war sie nimmer da. Seit jenem Tag sind viele, viele Monde geschwommen, still hinunter und vorbei. Die Pflaumenbäume sind wohl abgehauen. Und fragst du mich, was mit der Liebe sei, so sag ich dir, ich kann mich nicht erinnern. Und doch, gewiss, ich weiß schon, was du meinst. Doch ihr Gesicht, das weiß ich wirklich nimmer. Ich weiß nur mehr, ich küsste es dereinst. Und auch den Kuss, ich hätte ihn längst vergessen, wenn nicht die Wolke da gewesen wäre. Die weiß ich noch und werde ich immer wissen. Sie war sehr weiß und kam von oben her. Die Pflaumenbäume blühen vielleicht noch immer und jene Frau hat jetzt vielleicht das siebte Kind. Doch jene Wolke blühte nur Minuten, und als ich aufsah, schwand sie schon im Wind.